Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Ich werde hier als Märtyrer sterben, sagt Muammar Gaddafi. Wir berichten über seine martialische Rede, die halbherzige Reaktion der UNO und die Sorgen der Libyer vor der Botschaft in Bern.
Unsere Familie rufen uns jeden Tag an, sie brauchen Hilfe von dieser Welt.
Zudem blicken wir mit der Maghreb-Expertin auf das Muster der Risse im System Gaddafi. Libyen, unser Schwerpunkt. Dann 25 Millionen erhält Novartis-Chef Daniel Vasella, aber auch eine Watsche von den Aktionären. Und das Ferienland Schweiz wird immer asiatischer, der Ferienort Wengen immer altmodischer.
Für mich hat Wengen Angst vor Innovationen und vor allem vor Neuen, vor Veränderungen.
Sagt der ehemalige Chef des Tourismuszentrums von Wengen. Andere sehen das als Traditionspflege. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Patrick Seiler mit den Nachrichten des Tages.
Libyens Herrscher Gaddafi hat am Fernsehen einen Rücktritt ausgeschlossen. Er werde bis zum letzten Blutstropfen kämpfen und wenn nötig als Märtyrer sterben. Die Armee und die Polizei wies er an, die Kontrolle im Land wieder zu übernehmen. Den Aufrührern drohte er mit der Todesstrafe. Unterdessen versuchen immer mehr Menschen aus Libyen zu fliehen. Im Osten des Landes befänden sich zehntausende Personen, die Libyen verlassen wollten, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. In New York hat eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates begonnen. Thema: die Lage in Libyen. In Marokko ist es in einzelnen Städten des Landes erneut zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei gekommen. Die Demonstranten fordern die Freilassung von Regierungsgegnern, die bei Kundgebungen am Sonntag festgenommen worden waren. Protestiert wird auch weiterhin im Golfstaat Bahrain. Laut Angaben der Agentur Agence France-Presse zogen mehrere 10.000 Personen durch eine breite Allee der Hauptstadt Manama. Sie forderten den Sturz des Königshauses. Die Polizei sei nicht zu sehen, heißt es weiter. Ganz anders hatte es gestern Abend ausgesehen. Da waren Tausende auf die Straße gegangen, um das Königshaus hochleben zu lassen. Nach dem schweren Erdbeben in Neuseeland werden nach Angaben der Behörden noch bis zu 200 Menschen in den Trümmern vermisst. Bisher wisse man von 65 Personen, die ums Leben gekommen seien, sagte der Stadtpräsident von Christchurch. Die Schweizer Botschaft in Neuseeland hat keine Hinweise darauf, dass unter den Opfern auch Personen aus der Schweiz sind. Erstmals überhaupt haben die Aktionäre der Novartis über das Vergütungssystem des Unternehmens abstimmen können, wenn auch nur beratend. Gut 60% stimmten der Entlöhnung des Kaders zu, knapp 40% sprachen sich dagegen aus. Besonders kritisiert wurde die Entschädigung von Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella. Trotz des starken Frankens hat der Tourismus in der Schweiz im letzten Jahr besser abgeschnitten als im Vorjahr. Es gab 36,2 Millionen Übernachtungen, 1,7% mehr als im Vorjahr. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Statistik. Wehrpflicht oder Freiwilligenarmee? Mit dieser Frage hat sich die zuständige Kommission des Nationalrats befasst. Es lag ihr ein Vorstoß von Seiten der SP vor. Dieser wollte die Wehrpflicht abschaffen. Mit 16-8 Stimmen hat die Kommission den Vorstoß klar abgelehnt. Die Argumente der Mehrheit: die Wehrpflicht trage dazu bei, dass die Armee gut in der Bevölkerung verankert sei. Sie sei außerdem wichtig für den Zusammenhalt des Landes. Forscher am Universitätsspital Lausanne haben einen neuartigen Tuberkulose-Test entwickelt. Mit dem Test lässt sich rasch abklären, ob die Krankheit bei einem Patienten noch im Frühstadium oder bereits ansteckend ist. Die Forscher stellen den Test in der neuesten Ausgabe des Fachmagazins Nature Medicine vor. Die meisten heute gebräuchlichen Verfahren dauern lange und sind wenig zuverlässig. Vor knapp 3 Wochen haben 4 Berner Gymnasiasten in Berlin ein Paar überfallen. Die Schulkommission beschloss daraufhin als Strafmaßnahme, die vier jungen Männer 12 Wochen vom Unterricht auszuschließen. Zudem wurde ihnen ein gemeinnütziger Einsatz von 9 Wochen auferlegt. Gegen diesen Entscheid haben 3 der 4 Schüler nun bei der Erziehungsdirektion des Kantons Bern Beschwerde eingelegt. Bei der Sendung 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens gibt es einen Wechsel im Moderationsteam. Susanne Wille hört als Moderatorin auf. Sie wird voraussichtlich im Sommer das letzte Mal moderieren, wenn die Nachfolge geregelt ist. Wille wird danach fürs Fernsehen aus dem Bundeshaus berichten. Der FC Sion hat Trainer Bernard Chaland nach 9 Monaten im Amt entlassen. Nachfolger wird der Franzose Laurent Rousset, der die Walliser bereits in der Saison 2001-2002 trainiert hatte. Die Clubführung und der Präsident Christian Constantin begründet die Entlassung Chalons mit den jüngsten Resultaten. Sion hat seit dem Rückrundenstart 2 von 3 Partien verloren. Der Trainerwechsel in Sitten ist der 19. in 8 Jahren. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.622 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.278 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 28,34 gehandelt, der Dollar zu 94,02 Rappen. Die Wetterprognose: Im Flachland liegt morgen zunächst noch gebietsweise Nebel oder Hochnebel, sonst scheint vorerst die Sonne. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann dichtere Wolken auf. Die Temperatur steigt im Osten auf 0, im Westen auf 7 und im Süden auf 11 Grad. Am Donnerstag fällt im Norden und in den Alpen zeitweise Schnee, welcher unterhalb von 1200 Metern vielerorts in Regen übergeht. Die Temperatur erreicht rund 4 Grad. Im Tessin scheint oft die Sonne bei 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Gaddafi klammert sich an die Macht. Seine Rede, das Zaudern der UNO, die Hoffnung der Libyer hierzulande und das Expertengespräch über bröckelnde Loyalitäten im Regime. Unser Schwerpunkt. Dann Daniel Vasellas Millionen.
Es ist nun einmal so, dass diese Vergütungen in der Industrie hoch sind.
Was der Novartis-Boss als überdurchschnittlichen Lohn für überdurchschnittliche Leistung bezeichnet, sehen viele Novartis-Aktionäre schlicht als überdurchschnittliche Abzocke. Was Wisconsins Gouverneur als Sparübung verkauft, sehen viele Gewerkschafter als Ausverkauf der Grundrechte. Dann: Ein Adelstitel muss fortan reichen. Karl Theodor von und zu Gutenberg verliert mit seiner Doktorwürde auch seine Ministerwürde. Ein Kommentar aus Berlin. Schöne Berge reichen nicht. Der Skiort Wengen sucht einen Weg zwischen Grabesstille und Halligalli und setzt aufs Prinzip Hoffnung. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch als Podcast unter drs.ch. Seit mehr als einer Stunde spricht Libyens Staatschef Muammar Gaddafi am libyschen Staatsfernsehen und er zeigt sich hartnäckig. Er wolle die Protestbewegung in seinem Land weiter bekämpfen. Daniel Vollfass zusammen.
Muammar Gaddafis zweiter Auftritt ist wesentlich länger und heftiger als die 22 Sekunden der vergangenen Nacht. Statt unter einem Regenschirm steht der libysche Revolutionsführer diesmal hinter einem Rednerpult.
Alain. مجموعه قليله من الشبان
young people.
Die Revolte gegen seine Herrschaft gehe von einer kleinen Gruppe aus, alles Drogensüchtige und Kranke, denen schreckliche Strafe drohe, wenn der Aufstand erst einmal besiegt sei, ausnahmslos die Todesstrafe. Gaddafi fordert von seinen Anhängern, dass sie auf die Straße gehen und Benghazi zurückholen, das die Aufständischen mit Unterstützung der USA erobert hätten. Für Muammar Gaddafi ist Rücktritt keine Frage. Er sei nicht Präsident, donnert er und schlägt mit der Faust aufs Rednerpult. Er sei Revolutionsführer und als solcher habe er nur seine Pistole.
As from tomorrow, no, as from tonight actually, people in Libyan cities and towns.
Libyen sei sein Land, er werde es verteidigen und nicht fliehen, sondern im schlimmsten Fall als Märtyrer sterben. Doch vorher werde es zu einem Bürgerkrieg kommen, einem Massaker wie einst auf dem Tiananmen-Platz, droht er. Wie es in Libyen tatsächlich aussieht, ist unklar. Die Meldungen von Agenturen und anderen Medien basieren auf Informationen von Augenzeugen, meistens anonym. Danach gewinnt die Opposition gegen die Regierung Gaddafi weiterhin an Boden. Nach Benghazi hätten die Aufständischen auch in der ostlibyschen Stadt Tobruk die Oberhand gewonnen, meldet die Agentur Reuters. Auch die Grenze zu Ägypten werde inzwischen von der Opposition kontrolliert, von Zivilisten bewaffnet mit Kalaschnikows. Der Strom der Flüchtlinge über die Grenze nach Ägypten nimmt offenbar weiter zu und westliche Länder versuchen aktiv, ihre Bürger außer Land zu bringen. So haben Frankreich, Deutschland und Italien Militärtransporter oder zivile Flugzeuge nach Tripolis geschickt, um ihre Staatsangehörigen aus Libyen auszufliegen. Aus Griechenland und der Türkei sind Schiffe unterwegs.
Daniel Voll. Für die Vereinten Nationen ist Libyen ein ganz heikler Fall. Unter den UNO-Mitgliedern hatte das Gaddafi-Regime bisher viele Sympathisanten. Viele wollen das Blutvergießen in Libyen noch immer nicht öffentlich anprangern und auch nicht, dass die UNO eingreift. Immerhin, heute Nachmittag trat das oberste UNO-Organ, der Sicherheitsrat, in der Sache zusammen. Fredrik Steiger.
In der dritten Welt und in der Bewegung der blockfreien Länder mögen sich viele noch nicht entschieden von Oberst Muammar Gaddafi abwenden. Auch gewisse westliche Länder zögern. Weder wollen sie umfangreiche Öl- und Rüstungsgeschäfte aufs Spiel setzen, noch wichtige Flüchtlingsabkommen. Und autoritäre Staaten wie China und Russland fahren generell anderen Potentaten ungern an den Karren. Deshalb erlebte die UNO heute eine Premiere. Anders als üblich verlangte nicht ein UNO-Botschafter im Namen seiner Regierung eine Sondersitzung des Sicherheitsrates, sondern der diplomatische Vertreter Libyens, der sich eben gerade nicht mehr als Vertreter seiner Regierung versteht. Ibrahim Dabashi.
We don't agree with anything the regime is doing. We are in the service of the people according to.
Er und seine Botschaft dienten nicht einem Regime, sondern dem libyschen Volk. In dessen Namen forderte er die Weltgemeinschaft auf, sofort einzugreifen.
The Colonel Gaddafi is shooting his own people and really the
Oberst Gaddafi schieße auf sein eigenes Volk. Da könne man doch nicht einfach zusehen. Zu jenen, die sich im Sicherheitsrat deutlich äußerten, gehörten die Deutschen. Ihr Außenminister Guido Westerwelle hatte dem UNO-Botschafter die Vorlage geliefert.
Wer in einer solchen Lage sein eigenes Volk einschüchtern will, indem er in Libyen mit einem Bürgerkrieg droht, der zeigt nur, dass er am Ende ist.
Und burschikos formulierte Westerwelle weiter, angesichts derart gravierender Menschenrechtsverletzungen sei es die verdammte Pflicht, sich in Libyen einzumischen. Weil aber der Rat die Einberufung der Sondersitzung durch die dissidenten libyschen Diplomaten als nicht korrekt befand, fielen zunächst keine Beschlüsse. Sie werden erst in einer zweiten Sondersitzung heute Abend erwartet. Diesmal korrekt einberufen durch Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Bemerkenswert ist ohnehin, dass es Tage dauerte bis zu einer Sondersitzung des Sicherheitsrates. Der ersten überhaupt, die sich mit den Ereignissen von Tunesien über Ägypten bis Jemen, Bahrain und nun Libyen befasst. Das Thema ist offenkundig sensibel. Die Positionen dazu liegen weit auseinander. So weit, dass es in Genf unter den 47 Mitgliedern des UNO-Menschenrechtsrates noch immer keine Mehrheit für eine Sondersession zu Libyen gibt. Und es brauchte den Druck von Nichtregierungsorganisationen und der Medien, bis sich heute die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Navi Pillay zu einer Stellungnahme durchrang. Immerhin fand sie nun deutliche Worte. Die gezielten Angriffe auf Zivilisten seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das macht Gaddafi zum Fall für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ließ sich Zeit, bevor er sich einmischte.
I forcefully urged him to stop the violence.
In einem Telefongespräch mit Gaddafi habe er gestern nachdrücklich ein Ende der Gewalt gegen Demonstranten gefordert. Offenkundig erfolglos, weshalb er jetzt öffentlich Klartext spricht. Die Bilder aus Libyen hätten ihn schockiert.
This is unacceptable. This must stop immediately.
Das sei inakzeptabel und müsse unverzüglich aufhören. Die UNO könnte, wenn man sich denn einig wäre, weit mehr tun, als Libyen verbal zu verurteilen, was Gaddafi ohnehin nicht beeindrucken würde, aber ein wichtiges politisches Signal wäre und seine Isolation aufzeigen würde. Darüber hinaus könnte der UNO-Sicherheitsrat mit einem Flugverbot verhindern, dass Gaddafi immer mehr ausländische Söldner einfliegt. Ein Ölembargo würde mittelfristig seine Kassen austrocknen. Und schließlich ließen sich die ausländischen Konten des libyschen Machtclans blockieren. Aber wie gesagt, zu solchen Beschlüssen müssten sich die UNO-Mitglieder erstmal aufraffen.
Fredrik Steiger über die langsam nachlassende Unterstützung für Gaddafi auf dem internationalen Parkett. Nach und nach verliert Muammar Gaddafi offenbar auch die Gefolgschaft der Stämme, die jahrzehntelang sein Regime gestützt haben. Ich habe mit der Schweizer Maghreb-Spezialistin Isabel Wehrenfels darüber gesprochen und sie gefragt, ob es sie denn überrascht habe, dass sich jetzt auch die früher loyalen Stämme von Gaddafi abwenden.
Es überrascht mich überhaupt nicht, dass die Stämme im Osten des Landes sich sehr schnell gegen Gaddafi gewendet haben. Es überrascht mich, dass Stämme, die eigentlich relativ loyal waren in den letzten Jahren, sich auch abgesetzt haben, wie der größte Stamm des Landes, die Warfalla. Da gab es zwar auch immer wieder einige Dissidenten, die sich gegen Gaddafi aufgelehnt hatten, aber grundsätzlich konnte er sich dieses Stammes sicher sein. Und er hat natürlich auch immer sehr viel Geld eingefüttert in diese Stämme, die ihm loyal waren.
Und wie erklären Sie sich, dass die sich jetzt trotz dieses Gelds, das da fließt, jetzt trotzdem von Gaddafi abwenden?
Ich meine, man muss natürlich sehen, dass Gaddafi seine eigenen Leute, also den Kadhafi-Stamm, in den vergangenen Jahren zunehmend stärker privilegiert hat. Er war natürlich von Anfang an privilegiert, aber die Bereicherung ist, das ist übrigens eine Parallele, glaube ich, zu Tunesien, immer offensichtlicher geworden. Kommt hinzu, dass Gaddafi die strategischen Positionen in den Sicherheitskräften mit Leuten aus seinem Stamm, aus seiner Verwandtschaft besetzt hat. Wobei jetzt selbst Leute anscheinend aus der Verwandtschaft abspringen. Und man kann das natürlich auch so sehen, dass jetzt diese Stämme, diese Leute, die abspringen, einfach noch ihre Haut retten wollen, weil sie das Gefühl haben, Gaddafi wird untergehen und wir wollen nicht mit ihm untergehen. Wir wollen noch im richtigen Moment den Absprung schaffen, sodass wir nachher nicht für die Verbrechen dieses Regimes belangt werden.
Das heißt, Gaddafi ist auch innerhalb seines eigenen Stammes inzwischen bestritten.
Das ist sehr schwer zu sagen. Es ist eine sehr, sehr wichtige Person, nämlich sein Cousin, der auch einer derjenigen war, der als möglicher Nachfolger gehandelt wurde, Ahmed Gaddafi Dam, der Botschafter in Ägypten war, viele wichtige Ämter sonst bekleidet hatte im System. Der ist abgesprungen, anscheinend nach Ägypten, heißt es.
Und was kann man denn über die Familie Gaddafi sagen? Sein Sohn Saif al-Islam etwa gilt ja als sehr viel reformfreudiger als der Diktator selber.
Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass jeder der Söhne eine Funktion in diesem System Gaddafis hatte. Es gab diejenigen Söhne, die eine militärische Funktion ausübten. Es gab zwei Söhne insbesondere, die sehr stark wirtschaftlich engagiert waren. Und dann gab es Saif al-Islam, der so als der Vorzeigereformer galt, der sich übrigens komplett demaskiert hat. Also da ging in der letzten Rede, der Reform lag absolut ab, wenn jemand der Bevölkerung mit Bürgerkrieg droht. Aber dieser Sohn ist immer dann vorgeschickt worden, wenn es galt, zum Beispiel mit den Muslimbrüdern zu verhandeln, mit den bewaffneten Islamisten der Libyan Islamic Fighting Group. Das war auch so, als es um die Lockerbie-Zahlungen ging. Das war so, als es darum ging, zu verhandeln über die bulgarischen Krankenschwestern, die zum Tode verurteilt waren. Also Saif war das gute Gesicht im Ausland, aber auch im Inland. Er hat Kampagnen für Menschenrechte durchgeführt etc. Aber das war alles letztlich dann doch sehr, sehr oberflächlich und man hatte das Gefühl, er hat ein bisschen diesen Weltbank-Slang von Antikorruption, Good Governance, Transparency übernommen, aber eben nur rhetorisch und es hat dann bei der Umsetzung doch sehr gehapert.
Die beiden Söhne, die eine wichtige Position im Militär innehaben, die scheinen aber auch nicht wirklich den Rückhalt der Armee zu haben.
Es sieht im Moment tatsächlich so aus, als würde die Armee auseinanderbrechen und das führe ich aber sehr stark darauf zurück, dass in Libyen die Stammesloyalitäten nach allem, was wir wissen, die libysche Gesellschaft hat sich natürlich auch verändert und es gibt kaum neuere Studien, aber nach allem, was wir wissen oder glauben zu wissen, stärker sind als die Loyalitäten gegenüber den schwachen Institutionen. Gaddafi hat dafür gesorgt, dass sämtliche Institutionen letztlich schwach sind, damit ihm auch nichts gefährlich wird. Er hat alles immer permanent verändert, reformiert, neue Institutionen kreiert, alte abgeschafft. Es war unklar, wer welche Kompetenz hatte im System, also auch bei den politischen Institutionen. Und er hat sich eigentlich so seine Macht durch ein institutionalisiertes Chaos oder eine institutionalisierte Verunsicherung, das war eines seiner Herrschaftsinstrumente.
Und wie sieht es denn in der Wirtschaft aus? Da profitieren ja viele von diesem System Gaddafi, vom Verteilen von Pfründen. Wieso tun die Profiteure dieses Systems denn nicht mehr, um es zu erhalten?
Ich glaube, es zeigt sich jetzt, dass wahrscheinlich weniger Personen profitiert haben, als man gedacht hat. Und vor allem, dass es regional sehr ungleich war, weil die dortigen Stämme den König gestützt hatten, der dann von Gaddafi gestürzt wurde, weil sie auch in den 90er Jahren die Islamisten da am meisten Zulauf hatten, wurde der ganze Osten und die Stämme im Osten immer marginalisiert, diskriminiert. Es gab Kollektivstrafen, es gab Subventionskürzungen für den Osten. Im Westen scheint es halt doch so gewesen zu sein, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen oder Stämme sehr ungleich profitiert haben. Und gemessen an dem Pro-Kopf-Einkommen in Libyen, dem durchschnittlichen, müsste es den Libyern ja wahnsinnig gut gehen. Und wir wissen aber, dass die Perspektivlosigkeit gerade der Jugendlichen enorm ist und auch die Armutszahlen doch sehr viel höher, als dass ein so hohes Pro-Kopf-Einkommen vermuten lassen würde.
Isabel Wehrenfels, in einer Studie vor 3 Jahren haben Sie geschrieben, als die Situation noch anders war, die Nachfolge von Muammar Gaddafi dürfe unter den bisherigen Eliten ausgehandelt werden. Sehen Sie das immer noch so?
Absolut nicht. Da habe ich mich, glaube ich, wie die meisten Leute, die zur Region arbeiten, getäuscht. Wir haben alle gedacht, dass übrigens in ganz Nordafrika, dass das so sein wird. Und seit der Jasmin-Revolution wissen wir, dass wir Bevölkerung haben, die nicht mehr bereit sind, das zu akzeptieren, dass die Söhne übernehmen, dass die alten Eliten übernehmen. Deswegen ist es auch in Libyen so, dass man jetzt so gar nicht weiß, wer an die Macht kommen könnte nach Gaddafi. Es gibt keine strukturierte, wirklich strukturierte Opposition, außer vielleicht den Muslimbrüdern. Da kann man nicht sagen, was kommen wird, wenn das System zusammenbricht.
Isabel Wehrenfels, sie ist Maghreb-Expertin und arbeitet in Berlin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Botschaften Libyens in zahlreichen Hauptstädten der Welt sind zu Treffpunkten von libyschen Regimegegnern im Ausland geworden. In Washington und Berlin etwa haben sich auch die Botschafter auf die Seiten der Aufständischen gestellt. In der Schweiz leben nur rund 800 Libyerinnen und Libyer. Eine kleine Gruppe hat sich heute Nachmittag vor der libyschen Botschaft in Bern versammelt und demonstriert. Peter Maurer war dort.
Wir werden nicht aufgeben, entweder sterben oder siegen. Das ist so, das hat unser Freiheitskämpfer früher gesagt.
Gaddafi raus! Gaddafi raus! Gaddafi raus!
1, 2, 3! Libyen frei! 1, 2, 3!
Plötzlich sind sie einfach da, diese zornigen jungen Männer, in schwarzen Lederjacken und weiten Sweatshirts. Libyer, libysch-schweizerische Doppelbürger. Da stehen sie nun in diesem friedlich verschlafenen Berner Obstbergquartier, direkt vor der libyschen Botschaft, vor diesem architektonisch hässlich beigen Klotz. Die hellgrünen Sonnenstoren geschlossen, die Türen verriegelt. Reden wollen sie, die jungen Männer, mit ihren libyschen Landsleuten drinnen in der Residenz, die einer Festung gleicht.
Solange sie da sitzen und nicht machen, stehen sie auf der gleichen Seite mit Gaddafi. Solange sie auf der Seite von Gaddafi sind, ist ihre Hände mit libyschem Blut schmutzig.
Diese Geschichte kann niemand vorstellen. Unsere Familie rufen uns jeden Tag an. Sie brauchen Hilfe von dieser Welt.
Hilfe von der Welt, Hilfe von der Schweiz, fordern die jungen Männer, die alte libysche Fahne um ihre kräftigen Schultern gelegt haben.
Die Schweizer Regierung, sie wissen ganz genau, dass Gaddafi Diktator ist.
Er ist unberechenbar. Dort herrscht immer Angst, seit 42 Jahren. Aber jetzt
plötzlich Leute demonstrieren gegen ihn. Und wir erwarten jetzt von der Schweiz, dass sie auch uns helfen jetzt. Die Schweiz ist ein demokratisches Land und die Schweiz ist ein Freiheitsland, oder?
Diese freiheitlich-demokratische Schweiz hat diesen Gaddafi zu spüren bekommen. Musste sich ihm beugen in der Wüste. Und dieser Gaddafi zeige jetzt auch seinem Volk sein wahres Gesicht, sagt einer der jungen Männer. Gaddafi habe erklärt,
dass er dieses Land erst verlässt, wenn es abgebrannt ist, dass er es nicht verlässt, ohne es abzubrennen.
Deshalb brauche Libyen Hilfe, jetzt und nicht irgendwann.
Wenn niemand uns helfen will, wir gehen selber helfen, wir gehen selber etwas, weil Medizin fehlt, alles fehlt, die Kinder haben nichts zu essen. Es sind Städte sogar, Wasser, Strom abgebrochen, alle, man weiß nicht, ob sie überhaupt existieren, diese Städte.
Du Diktator, jetzt bist du dran, Muammar, du Diktator.
Peter Maurers Stimmungsbild vor der libyschen Botschaft in Bern aufgenommen. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit der Ohrfeige für den Novartis-Chef, der Entrüstung von US-Gewerkschaften, dem Ups des Freiherrn und der Betulichkeit am Fuß von Eiger, Mönch und Jungfrau. Wer vor 3 oder 4 Jahren prophezeit hätte, dass sich an einer Generalversammlung eines gut laufenden Schweizer Großkonzerns 20, 30 oder sogar 40% der Aktionärinnen und Aktionäre gegen den Willen des Verwaltungsrats stellen, den hätte man für verrückt oder zumindest für realitätsfremd erklärt. Doch inzwischen ist genau das schon mehrfach geschehen. Heute, an der Generalversammlung von Novartis, sagten 2 von 5 Aktionären Nein zum Lohnsystem des Basler Pharmakonzerns. Die kritisierten Unternehmen reagieren jedoch nur sehr langsam auf den Protest der Aktionäre, auch Novartis. Rainer Bohrer.
Es war nur ein klitzekleiner Moment der Nichtbeherrschung, unmittelbar nachdem das Resultat der Abstimmung über das Lohnsystem bekannt gegeben wurde.
Ich stelle fest, dass Sie das Vergütungssystem von Novartis gut geheißen haben. Wir kommen nun zu Traktandum 5. Noch sind wir in einer Demokratie und die Mehrheit entscheidet.
Novartis-Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella hat im Prinzip recht. 60% der Aktionäre stimmten dem Lohnsystem von Novartis zu. Doch dass 40% dagegen votierten, ist eine schallende Ohrfeige für das Aufsichtsgremium. Den Aktionären stieß vor allem der Jahreslohn von Präsident Vasella auf, zu Marktwerten berechnet 25 Millionen Franken, davon 12 Millionen als einmalige Versicherungsprämie wegen seines Rücktritts als Konzernchef. Letzteres empörte Kleinaktionär Thomas Minder.
Diese 12 Millionen sind nicht Populismus pur, wie Sie einst in einem Interview sagten, sondern Perversion pur. Aus Sicht des Aktionärs sind sie Diebstahl an der Unternehmung. Jawohl, Diebstahl, ich habe mich nicht versprochen.
Die kraftvollen Ausdrücke des Initianten der Volksinitiative gegen die Abzockerei beeindruckten Novartis Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella nicht sonderlich.
Jedenfalls, ich glaube, ich kommentiere gar nicht über die Worte Diebstahl, weil es einfach fehl am Platz ist.
Die großen US-Pensionskassenberatungsunternehmen ISS und Glass Lewis kritisierten neben dem zu hohen Lohn von Daniel Vasella vor allem die zu stark auf kurzfristige Leistung ausgerichteten Lohnmodelle für die Geschäftsleitung. Und der Widerstand zeigte eben Wirkung. Dominik Biedermann, der Direktor der Anlagestiftung Ethos, war zufrieden.
Der Verwaltungsrat muss jetzt sehr klar handeln. Das kann nicht so weitergehen mit diesem Lohnsystem, wenn quasi 40% von den Aktionären nicht einverstanden sind.
Biedermanns Forderung ist klar.
Der Verwaltungsrat sollte mit den kritischen institutionellen Aktionären in der Schweiz und im Ausland in Kontakt kommen und ein neues Vergütungssystem aufbauen. Und dieses neue System sollte nächstes Jahr an der 2012 Generalversammlung abgestimmt werden.
Zu diesen Forderungen von Ethos und anderen institutionellen Anlegern wollte Novartis Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella nach der Generalversammlung nicht Stellung nehmen. Doch wird der Pharmakonzern nach dieser kraftvollen Demonstration der oppositionellen Aktionäre kaum darum herumkommen, sein Lohnsystem in gewissen Punkten anzupassen. Das zeigt die Erfahrung mit der Kritik am früheren Doppelmandat von Vasella. Letztes Jahr zog sich der Novartis-Chef auf das Verwaltungsratspräsidium zurück. Demokratie und Aktionärsmehrheiten hin oder her.
Rainer Bohrer von der Generalversammlung von Novartis. Seit knapp einer Woche protestieren tausende Gewerkschafter vor und im Parlamentsgebäude von Madison im Bundesstaat Wisconsin. Denn der neue republikanische Gouverneur Scott Walker will nicht nur die Löhne senken, sondern auch die Rechte der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes einschränken. Seit einer Woche sind aus Protest viele Schulen zu und die demokratischen Senatoren haben sich in den Nachbarstaat abgesetzt. Sie wollen so verhindern, dass das Parlament von Wisconsin über die Vorlage des Gouverneurs abstimmen kann. USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Zehntausende von Lehrern, Studenten und Gewerkschaften protestieren seit über einer Woche im Kapitol von Madison, der Hauptstadt des Bundesstaates Wisconsin. Die demokratischen Abgeordneten sind sogar nach Illinois in Anführungszeichen geflohen, damit der Senat von Wisconsin nicht in der Lage ist, über Budgetkürzungen abzustimmen. Denn der neu gewählte republikanische Gouverneur Scott Walker will nicht nur bei den öffentlichen Angestellten sparen, sondern den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes grundsätzliche Rechte absprechen. Ausgenommen sind bloß Feuerwehr und Polizei. Und es geht um mehr als ums Sparen. Gouverneur Walker will die Gewerkschaften politisch endgültig entmachten. Deshalb mischte sich Präsident Obama im fernen Washington ein.
Some of what I've heard coming out of Wisconsin seems like more of an assault on unions.
Das sei ein grundsätzlicher Angriff auf Gewerkschaften, so Obama. Doch Gouverneur Walker konterte, der Präsident solle zuerst sein bundesstaatliches Horrordefizit in Ordnung bringen, bevor er seine Nase in die Angelegenheiten von Wisconsin stecke.
And I think the last thing he should be doing is sticking his nose in any state's problems, let alone Wisconsin's, when they have failed miserably at the federal level.
US-Gewerkschaften sind ohnehin nur noch ein Schatten ihrer selbst. Nicht einmal 10% aller Beschäftigten sind gewerkschaftlich organisiert, aber im öffentlichen Dienst sind es noch immer ein Drittel. Und sie sind traditionell wichtige Anhänger der Demokraten, weshalb der Präsident auch seine Wahlkampforganisation in Wisconsin mobilisiert hat. Auf der Gegenseite haben die berüchtigten konservativen Milliardäre David und Charles Koch wiederum ihre Graswurzelorganisationen aktiviert. Wisconsin ist umso mehr ein symbolischer Schauplatz, als vor einem halben Jahrhundert genau dort die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes als erste amerikaweit das Recht auf Kollektivverhandlungen für ihre Berufsgruppe erhielt. Was in Wisconsin passiert, ist bereits in über einem Dutzend weiterer US-Bundesstaaten Thema der Auseinandersetzung. Und es ist auch entscheidend für die Präsidentschaftswahl 2012, die in Amerika im Grunde schon begonnen hat. Denn wenn Gouverneur Walker in Wisconsin erfolgreich die Gewerkschaften schwächen und Sparmaßnahmen durchsetzen kann, wäre Wisconsin als demokratische Hochburg vielleicht sogar gefährdet. Entscheidend für einen erfolgreichen republikanischen Wahlkampf 2012 sei, wie erfolgreich die neuen republikanischen Gouverneure das Staatsdefizit und die Arbeitslosigkeit in ihren Bundesstaaten bekämpften, sagt der republikanische Wahlkampfstratege Ford O'Connell.
Much there relies on how the newly minted Republican governors in those states respond to their own state issues.
Und wenn diese Gouverneure erfolgreich und populär seien, müsste der republikanische Präsidentschaftskandidat nicht mehr viel tun, um diese Staaten zu gewinnen.
What the Republicans really need the newly elected governors to be in the battleground states is surrogates for them.
Die neuen republikanischen Gouverneure müssten quasi regionale Präsidentschaftskandidaten sein, sagt O'Connell. Und aus all diesen Gründen ist die Auseinandersetzung in Wisconsin weit mehr als ein Lokalereignis, sondern von nationaler Bedeutung.
Der deutsche Verteidigungsminister Freiherr Karl Theodor von und zu Guttenberg sieht Fehler ein und bittet die Universität Bayreuth um die Rücknahme seines Doktortitels. Er hofft, damit die Diskussion um seine Dissertation beruhigen zu können. Die Uni Bayreuth wird aber ihre Untersuchung über den Fall weiterführen. Worum geht es hier eigentlich? Der Kommentar von Kaspar Selk.
Ups, sagte der Baron sinngemäß gestern Abend vor jubelnden Parteifreunden. Ups, jetzt habe er seine Dissertation noch einmal gelesen und festgestellt, dass da Blödsinn drinstehe. Er habe mit seinen Zitaten ein Durcheinander gekriegt. Mit dieser Neupositionierung simuliert zu Guttenberg Ehrlichkeit. Und er wird damit vermutlich sogar auf Zustimmung stoßen bei vielen, die nicht wissen, was seine Dissertation ist und wie man die schreibt. Etwas weniger Zustimmung dürfte die Bemerkung von Blödsinn bei seinem Doktorvater finden, der ihn für diesen Blödsinn immerhin mit Summa Cum Laude dekoriert hat. Worum geht es? Wer in Bayreuth eine Dissertation schreibt, der unterzeichnet gemäß § 8 Absatz 6 der Promotionsordnung, Zitat, eine ehrenwörtliche Erklärung darüber, dass er die Dissertation selbstständig verfasst und keine anderen als die von ihm angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Zitat Ende. Gegen diese ehrenwörtliche Verpflichtung hat zu Guttenberg offensichtlich in Dutzenden Fällen verstoßen. Er hat eigene Erkenntnisse simuliert, wo es sie nicht gab. Im Volksmund nennt man das einfach angeben oder nicht zufällig plagieren. Nur ist es hier wesentlich ernster. Es kann auch noch strafrechtliche Folgen haben. Er hat das alles auch immer schon gewusst. Entweder weil er die Dissertation selber geschrieben und die vielen fremden Gedanken selber in seinen Text eingefügt hat, das wäre der bessere Fall. Im schlechteren, weil er ganze Passagen hat schreiben lassen, was natürlich verboten ist. Aber in beiden Fällen hat er die ganze Zeit gewusst, dass seine Diss in Teilen nicht von ihm selber stammt. Da ist nichts von plötzlich festgestellt und ups, da war alles klar, schon immer. Wenn aber klar ist, dass das immer schon klar war, dann hat der Baron gelogen, als er von abstrusen Vorwürfen sprach vor einer Woche. Es geht natürlich darum, ob zu Gutenberg angesichts all dessen, angesichts von Lügen, von gebrochenen Ehrenwörtern noch zu halten ist oder nicht. Aber es geht um mehr. Es geht auch darum, ob gesetzliche Bestimmungen für alle gleich gelten oder ob ein Baron, speziell wenn er politisch nützlich ist, tun darf, wofür andere einen sehr hohen Preis bezahlen würden. Angela Merkel hat sicher recht, wenn sie sagt, sie habe den Mann ja nicht als wissenschaftlichen Assistenten angestellt. Da kann man nur sagen, hoffentlich nicht. Aber sie hätte Unrecht, wenn sie wirklich meinte, das sei der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass sie einen Angeber als Minister hat. Das ist nicht gut. Oder anders formuliert, wie kann jemand als Minister und Chef hervorragend geeignet sein, wie Merkel sagt, der nicht einmal als wissenschaftlicher Assistent zu halten wäre? Hier allenfalls gilt das Motto «Ups».
Kaspar Selk. Der Tourismus in der Schweiz hat ein insgesamt stabiles Jahr hinter sich. Im Vergleich zum Rezessionsjahr 2009 nahm die Zahl der Hotelübernachtungen wieder etwas zu. Die Aussichten sind aber wenig erfreulich. Der Verband Schweiz Tourismus rechnet für das laufende Jahr mit einem Rückgang bei den Übernachtungen von 2-3%. Besonders schwierig haben es die klassischen Feriendestinationen in den Bergen. Zum Beispiel Wengen, ein Dorf im Berner Oberland. Hier baut man auf Stammgäste, vor allem aus Großbritannien und den Benelux-Ländern. Neue Impulse sind wenig beliebt. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr war dort.
Wengen liegt auf 1276 Metern. Das Dorf ist nur mit der Bahn zu erreichen. Den Touristen bietet sich ein imposanter Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Die Hotels sind derzeit fast vollständig ausgebucht. Das freut Karl Näpflin, den Präsidenten des Tourismusvereins Wengen.
Im Moment sind wir sehr zufrieden. Es herrscht Hochsaison. Wir haben diese Woche, möchte ich sagen, nahezu 100% Hotelauslastung. Und dann in den kommenden zwei auch noch weit über 80%.
Im Februar sind die Hotels stets gut gebucht, ebenso über Weihnachten und Neujahr. Und dank des Lauberhornrennens kennt Wengen, im Unterschied zu anderen Winterdestinationen, auch kein Januarloch. Die Gäste bleiben im Durchschnitt 4 Tage, so lange wie in keinem anderen Kurort der Schweiz. Ein treues internationales Publikum. Vor allem Familien mit Kindern und ältere Leute kommen hierher. Was aber weitgehend fehlt, sind jüngere Gäste im Alter von 20 bis 35 Jahren. Das räumt auch Karl Näpflin ein.
Wir mussten das eingestehen, dass wir im Moment nicht in der Lage sind, für dieses Publikum, das ein anspruchsvolles Publikum ist, wirklich sehr viel zu bieten. Ja.
Will heißen, für jugendliche Gäste läuft in Wengen wenig, obwohl es inzwischen immerhin 2 Nachtlokale gibt. Aber das genüge nicht, sagt Philipp Scholl. Der Marketing-Experte hat bis Ende 2010 das Tourismusbüro in Wengen geleitet.
Es braucht neben dem Skifahren, neben dem schönen Panorama auch noch ein Alternativprogramm, gerade am Abend, wo sich die Jungen einfach auch treffen, austauschen können, wie sie sich das halt von ihrer Heimat her gewohnt sind.
Es gehe nicht darum, österreichische Partydestinationen zu kopieren. Ein wenig Halligalli würde Wengen aber guttun, auf einem gesitteten Niveau, ohne zu großen Lärm, ohne Alkoholexzesse. Selbst das wäre vielen in Wengen aber zu viel. Die Ruhe sei es ja gerade, die den Ort auszeichne, sagt René Berto. Berto, in den 1970er Jahren als Skirennfahrer bekannt, betreibt heute das Hotel Schöneck.
Wenn jemand Halligalli will, dann muss er eben nach Sölden, nach Ischgl oder woanders her. Aber diese Gäste, die brauchen wirklich nicht in Wengen zu sein, sondern wir haben eine sehr gute Kundschaft, die jedes Jahr kommen. Wir haben Gäste, die kommen 40, 50 Jahre nach Wengen und sind immer sehr, sehr glücklich und können sich hier sehr gut erholen.
Philipp Scholl, der frühere Leiter des Tourismusbüros, versteht diese passive Haltung nicht. Es sei ihm aber nicht gelungen, die Leute aufzurütteln. Sein Fazit?
Für mich hat Wengen Angst vor Innovationen und vor allem vor Neuen, vor Veränderungen.
Angst vor Veränderungen, nicht nur beim Nachtleben. Auch auf anderen Gebieten habe der traditionsreiche Ferienort Wengen den Anschluss an die Gegenwart verloren, sagt Hans-Rudi Müller, Professor am Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus an der Universität Bern.
Also wenn man andere Tourismusdestinationen anschaut, dann sind es meistens große Wellnessanlagen, Squall, Leukerbad oder sind dann eben Konferenz-, Kongresszentren, Kulturzentren, Interlaken, Davos, Pontresina, ganz neue Hotels, vielleicht auch Kurhotels, die umgebaut wurden, haben in Wengen nicht stattgefunden. Gewisse Destinationen betreiben Innovationen über Events, also große Veranstaltungen, ganz bekannt natürlich St. Moritz. Und wiederum andere Destinationen mit viel Outdoor-Angeboten, also Klettersteige, Seilparks, Hängebrücken und so. Auch hier hat Wengen nicht mitgehalten.
Wellness- oder Outdoor-Anlagen, Kongress- oder Kulturzentren, das brauche es nicht zwingend an einem Kurort, entgegnet Hotelier René Berthaud. Er will Wengen anders positionieren, als Ruheoase für gestresste Zeitgenossen.
Wir müssen die Qualität verkaufen und nicht die Masse.
Mehr Qualität, hier besteht aber ein großer Nachholbedarf, insbesondere bei der Hotellerie. Das räumt auch Karl Näpflin ein, der Präsident des Tourismusvereins.
Etwa die Hälfte der Hotels, denen geht es nicht ganz so gut. Die haben auch nicht die notwendigen Investitionen tätigen können. Oder früher, vor 30, 40 Jahren, wurde das Haushalt schon vernachlässigt und jetzt werden die Investitionen zu groß, um alles auf einmal nachzuholen.
Trotzdem, Karl Näpflin ist überzeugt, dass auch Hotels bestehen können, die nicht auf dem neuesten Stand sind. Hauptsache, sie seien klar positioniert und gut geführt. Dann kämen die Touristen auch in Zukunft nach Wengen, ungeachtet des starken Frankens und ungeachtet des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den Destinationen. Denn nicht alle Kurorte können ihre Gäste mit einem derart imposanten Bergpanorama beeindrucken.
Das war Ivan Lieberherr und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Roman Fillinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.